Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Zweimal reden wir heute Abend über Männer und ich kann Ihnen versichern, wir sprechen wohl eher nicht über Kraft, über virilen Tatendrang und Machismo, sondern über die Möglichkeit von Zärtlichkeit. So heißt das neue Theaterstück des chilenischen Regisseurs Marco Layera, das bei der Ruhr-Triennale aufgeführt wurde. Und wir sprechen über die Veranstaltung beim Literaturfestival in Berlin. Oh boy, are you serious? Eine Antwort auf die Oh boy-Debatte rund um den Autor Valentin Moritz. Außerdem reden wir über die beratende Kommission zur Restitution von NS-Raubkunst. 20 Jahre lang hat die Kommission nicht wirklich viel bewegt. Gewiss auch das zentrale Thema heute beim Festakt im Jüdischen Museum Berlin. Noch immer ist nicht klar, wo etwa 600.000 Kunstwerke sind, die von den Nazis jüdischen Menschen geraubt oder ihnen abgepresst wurden. Viele dieser Werke sind in Museen gelandet und diese vieltausendfache Unklarheit ist ein unglaubliches historisches Versäumnis. Um mehr Klarheit zu bekommen, wurde vor 20 Jahren eine Kommission gegründet, die meist als Limbach-Kommission bezeichnet wird, nach ihrer ersten Vorsitzenden Jutta Limbach. Doch diese Kommission hat in der Zwischenzeit gerade mal 23 Fälle geklärt, auch das ein Skandal. Und es ist allen Beteiligten klar, diese Kommission muss reformiert werden. Wir haben Anfang September hier in Fazit darüber berichtet, dass die Koalition bei ihrer Tagung in Meseberg erste Ideen dazu skizziert hat. Heute nun gab es zum 20. Jahrestag der beratenden Kommission einen Festakt im Jüdischen Museum Berlin. Marie-Louise Beck, ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen, ist seit 3 Jahren Mitglied der Kommission. Sie hat heute hier im Deutschlandfunk Kultur in unserer Sendung Studio 9 am Nachmittag die Arbeit der Kommission vor dem Vorwurf der Intransparenz in Schutz genommen und in erster Linie die Museen in die Pflicht genommen, die solche Kunstwerke zurzeit besitzen.
Ich glaube, das Problem ist der fehlende Anstand, der historische und politische Anstand, dass wir als Erben des Nationalsozialismus, als politische Erben, alles tun müssen, um Unrecht, wenn wir es überhaupt wieder gut machen können, wieder gut zu machen. Es gibt viele Krokodilstränen in diesem Bereich. Das würde ich schon sehen, wenn es dann ernst wird und man soll etwas herausgeben. Und gerade wenn es etwas sehr Wertvolles ist, dann werden die Inhaber oft sehr ungemütlich, dann heißt es, das Gemälde gehört zum Gesicht unserer Stadt, wir können das nicht rausgeben. Da es keine Rechtsansprüche mehr gibt, ist es eben dann für die Erben unendlich schwer.
Sagt Marie-Louise Beck, Mitglied der beratenden Kommission. Jetzt also der Festakt zum 20-jährigen Bestehen dieser Kommission. Die Erwartungen waren hoch, vor allem an die Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und Stefan Kolldorff hat den Festakt für uns beobachtet. Er ist noch dort und von dort zugeschaltet. Herr Kolldorff, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Lassen Sie uns doch mal ein konkretes Beispiel benennen. An welchem Werk kann man denn das ganze Dilemma dieser Kommissionsarbeit sehen?
Na, da gibt es vor allen Dingen eines, glaube ich. Das ist ein kleines Frauenporträt vor blauem Hintergrund von Pablo Picasso, das Porträt der Madame Soler. Das hat der jüdischen Bankiersfamilie Mendelssohn gehört, die in Berlin gelebt hat. Und es hängt heute in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München. Und Familie Mendelssohn, die Nachfahren, bitten seit langem die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen doch vor die beratende Kommission zu gehen, um klären zu lassen. Denn anderweitig kommt man nicht weiter. Die Positionen sind verhärtet und der Freistaat Bayern sagt aber, nee, wir sind der Meinung, dass unsere Position die richtige ist. Es handelt sich nicht um NS-Raubkunst. Das waren andere Dinge, die zum Besitzerwechsel damals geführt haben zwischen 33 und 45. Nein, wir machen es nicht. Und damit soll nun nach Vorstellung von Claudia Roth Schluss sein. Da soll es künftig andere Möglichkeiten geben und das soll Teil der Reform der Limbach-Kommission sein.
Vor jeder Therapie muss ja eine Diagnose erstellt werden. Ist denn allen Beteiligten klar, warum die Kommission über Jahre hinweg quantitativ so ineffektiv gearbeitet hat, Herr Kolldorff?
Nein, ich glaube, dass das nicht allen klar ist und das ist heute Abend auch nochmal deutlich geworden. Wobei man muss eins vielleicht nochmal sagen, diese 23 Fälle, die da in 20 Jahren immer wieder zitiert werden, das sind die Fälle, die vor die Kommission gefunden haben. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende Fälle, die relativ stillschweigend zwischen ehemaligen Eigentümern, deren Erben und den Museen geklärt worden sind. Mhm. Das ist nur alles immer nicht an die große Glocke gehängt worden. Also es gibt deutlich mehr Fälle und auch eine deutlich größere Bereitschaft, und einen deutlich größeren Beitrag von Provenienzforscherinnen und Provenienzforschern in den Museen, aber auch Freien, die zu diesen Lösungen beigetragen haben. Es bleibt trotzdem dabei, dass es ein Fehler war, von Anfang an diese beratende Kommission so zu konstruieren, dass sie in gegenseitigem Einvernehmen, also von Museen und von Anspruchstellerinnen angerufen werden musste. Das ist, glaube ich, allgemeiner Konsens. Es gibt weitere Punkte, über die man nachdenkt, nämlich eine Begrenzung der Amtszeit. Man denkt darüber nach, sowas wie eine zweite Instanz einzuführen, sodass Empfehlungen der Kommission auch nochmal überprüft werden können. Worüber aber überhaupt nicht gesprochen wird heute Abend, ist, dass auch das Bild, das die Kommission selbst abgegeben hat, nicht immer glänzend war. Es gab lange Zeiten, in denen keine Protokolle über die Verhandlungen geführt wurden, in denen Begründungen gerade mal eine halbe Seite umfasst haben, in denen Transparenz und auch Nachvollziehbarkeit der Kriterien, die zu Entscheidungen geführt haben, überhaupt nicht relevant waren. Also man konnte fast der Meinung sein, das ist so ein Geheimzirkel, der da tagt und irgendwann zu einer Entscheidung kommt. Und das ist, glaube ich, ein Thema, über das man auch dringend sprechen muss. Selbst wenn man die Rahmenbedingungen verändern würde, man muss auch in die innere Verfasstheit dieser Kommission mal reinschauen.
Jetzt zur Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Hat sie Ideen entwickelt? Hat sie konkrete Überlegungen benannt zur Reform dieser Kommission?
Sie hat einen Eckpunkteplan skizziert, der eben vor allen Dingen die einseitige Anrufbarkeit vorsieht, dann auch eine größere Unabhängigkeit dieser Kommission, beispielsweise von ihrer eigenen Behörde, aber auch vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg. Also sie soll freier agieren können, sie soll auch selbstständiger agieren können, also gar nicht erst warten, bis ein Streit entsteht, sondern vorher tatsächlich auch die beiden Parteien ansprechen und Schlichtungen oder Empfehlungen vorschlagen können. Das ist ein Gesamtpaket, das sie jetzt mit den Ländern besprechen will. Mitte Oktober tagt die Kulturministerkonferenz. Da wird das Thema sein. Worauf sie überhaupt nicht eingegangen ist, ist die Forderung nach einem Gesetz, nach einem Raubkunstgesetz für Deutschland. Denn das war eines der ganz wichtigen Themen heute Abend. Das ist von verschiedenen Seiten gefordert worden.
Zum Beispiel hat das ja der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, gefordert. Also wie realistisch ist das, wenn darüber noch nicht mal gesprochen wurde?
Naja, es hat ja schon mehrfach die Forderung gegeben. Auch Claudia Roths Vorgängerin Monika Grütters hat mehrere Anläufe genommen. Es waren letztlich immer die Verfassungsjuristen, also Kollegen von Herrn Papier, die gesagt haben, da gibt es ganz große verfassungsrechtliche Bedenken. Also das Grundgesetz zum Beispiel verbietet in aller Regel rückwirkende Gesetze. Ein Eigentumswechsel bei einem Bild vor 30 Jahren kann nicht jetzt nachträglich für illegal erklärt werden. Dann muss man bedenken, dass wir, wenn wir über Bilder in Privatbesitz sprechen, geht ja nicht nur um Museen, was die NS-Raubkunst angeht, über Enteignungen reden und damit auch über Entschädigungen. Das heißt, es müsste ein Fonds aufgelegt werden. Wenn man das für Kunstwerke macht, dann liegt die Frage nahe, ja, warum denn nicht auch für Immobilien? Auch Häuser, auch Grundstücke sind enteignet worden. Und dann ist man ganz schnell nicht mehr im Millionen-, im Milliardenbereich, sondern im Billionenbereich. Ich glaube, da spricht ganz viel dagegen und es wird sehr lange dauern und das wird sicherlich den nicht jünger werdenden Erben von ehemals jüdischen Bilderbesitzern nicht wirklich gut tun.
20 Jahre beratende Kommission zur Restitution von NS-Raubkunst. Der Festakt heute im Jüdischen Museum Berlin mit konkreten Ideen zur Reform dieser Kommission. Aber wir haben gehört, das ist ein sehr, sehr beschwerlicher Weg, solche Reformen auf den Weg zu bringen und auch ein bisschen über den Tag hinaus zu denken. Stefan Kolldorf war das. Besten Dank.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Marco La Hierra ist einer der ganz bedeutenden Theaterregisseure aus Chile. Seine Arbeiten sind körperbetont, manchmal radikal und für die Zuschauer erschütternd. So zum Beispiel sein Stück über Schülerinnen zwischen 13 und 17 Jahren, die von den Folgen des chilenischen Abtreibungsverbotes berichtet haben. Gastspiele dieser Produktion hatten unter anderem bei der Ruhrtriennale 2021 die Zuschauer stark beeindruckt. Ging es bei diesem Stück um das erschütternde Leid junger Frauen, widmet sich La Hierra nun gewissermaßen der Kehrseite der Medaille, den Männern. Die Möglichkeit von Zärtlichkeit heißt das Stück, das am Abend in Essen im Salzlager der Kokerei Zollverein von der Theaterkompanie La Resentida aufgeführt wurde. Und unter den Zuschauern war auch Michael Lages, der jetzt live zugeschaltet ist. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ist dieses Stück gewissermaßen eine Fortschreibung? Hat der Regisseur jetzt mit jungen Männern gearbeitet?
Ja, es ist exakt eine Fortschreibung. Die ersten paar Worte Text, die auf Spanisch zu hören sind, berichten davon, dass die 7 Jungs, ich wollte gerade junge Männer sagen, ist aber ganz falsch, sind Jungs, die Aufführung gesehen haben mit den Kolleginnen Mädchen vor ein paar Jahren. Ich hatte die in São Paulo gesehen und in Heidelberg war sie auch beim Festival Adelante. Eine sehr, sehr, sehr aufregende und mitreißende Aufführung, die das ganze Elend von jungen Frauen in Chile sozusagen subsumierte. Und jetzt haben junge Jungs tatsächlich dieses Stück gesehen und haben sich von La Hiera überreden lassen oder vielleicht war Überredung gar nicht nötig. Genau, ein Stück zu machen, das von ihnen erzählt, auf etwas andere Weise. Die Mädchen damals haben sozusagen vor allem von den Zwängen berichtet, in denen sie sich bewegen. Na gut, so unterschiedlich ist es auch nicht. Die Jungs jetzt erzählen vor allem davon, zu Beginn, so die erste halbe Stunde, was ihnen so beigebracht worden ist. Also in einer sehr machistischen Gesellschaft, wie es Chile ist und ganz Südamerika, sind die natürlich exakt eingenordet worden auf all das, was Männern speziell dort so abverlangt wird. Also immer stark sein, immer Sieger sein, Frauen tendenziell eher verachten und als Krönung des Lebens zu betrachten, aber ja, immer Männer zu sein und sonst gar nichts.
Sie haben gesagt, Herr Lages, das sei im ersten Teil. Ändert sich dann irgendwie die Beschreibung? Ändert sich das, was die Jungs da sagen?
Ja, es ändert sich sehr stark und es geht auch unter anderem über die Kostüme. Die kommen zu Anfang hinter so einer beleuchteten, so einer Tuchwand hervor, sind ein bisschen so wie Zombies, starksen so durch die Gegend und haben an sich sehr schicke rote Sackos an. Und dann irgendwann bricht das alles sozusagen weg, als sie merken, dass das nicht ihrs ist. Also in dem Moment, wo einer endlich merkt, dass er seit dem Sandkasten, da holen sie zu Anfang noch eine Kalaschnikow raus, weil natürlich der Mann in Südamerika auch Gewalt ausüben können sollen darf. Und irgendwann merken sie, dass es nicht mehr ihre Geschichte sein kann, dass sie eine andere brauchen. Ja. Und dann ändert sich alles.
Und dazu haben wir jetzt einen kurzen Szenenausschnitt, glaube ich, der genau diese Kehrseite dann auch abbildet.
Wir kommen auf die Welt und können nichts von alledem. Ihr habt uns alles beigebracht. Vielleicht wären unsere Hände unfähig, jemandem weh zu tun. Hättet ihr nicht bestimmt, dass sie dazu da sind, Macht zu demonstrieren? Hättet ihr ihnen die Möglichkeit gegeben, Zärtlichkeit zu zeigen, Schwäche zu trösten, Tränen zu trocknen, eine Decke zu weben, ein Baby in einem Schlaf zu wiegen, eine Wunde zu versorgen oder offen zu zittern, wenn wir Angst haben? Hacer dormir a un bebé,
curar una herida o que pueda temblar libremente cuando tuviese un miedo. Das spanische Original mit der Übersetzung, mit der Stimme des Dramaturgen Aljoscha Begrich. Ist das denn, Herr Lages, der Tenor, mit dem das Stück dann auch so endet? Also sozusagen die Erkenntnis, dass es was anderes gibt als dieses traditionelle Männerbild?
Ja, also sie sind tatsächlich dann auf der Suche danach. Und das, was wir da jetzt gerade gehört haben, da merkt man auch, wie poetisch der Abend ist. Also wie sehr er die Geschichten, die natürlich nicht von den Jungs selber sind, sondern von ihnen interpretiert werden und wahrscheinlich von La Hiera geschrieben, wie sehr die sich sozusagen in diesen Innenblick der Jungs so hineinbegeben und wie sie selber sozusagen immer weiter gezogen werden. Irgendwann sitzen sie dann um eine Art Lagerfeuer rum. Das sind 4 Lampen, die sie von der Seite der Bühne geholt haben. Sitzen sie um ein Lagerfeuer rum, wärmen sich die Hände. Die Hände sind rein künstlich aus so klapperndem Plastik. Mhm. Diese Hände, die von all denen, die ihnen was beigebracht haben, zum Gewaltausüben eben trainiert worden sind. Und die fallen ihnen dann einfach ab, diese Plastikhände. Ein schönes Bild dafür, wie man sozusagen los wird, was einem lebenslang irgendwie auf den Schultern lastet.
Sie haben das Stichwort genannt, das hat auch einen poetischen Aspekt. Und dazu haben wir auch einen ganz kurzen Szenenausschnitt, der ja einen überraschenden Ton hineinbringt. Da singt ein Mann ganz allein vor sich hin, so ein bisschen traumversunken. Welche Rolle hat diese Art von Musik, welche Rolle wird dadurch sinnfällig?
Sie ist ein Teil von einem Rollenspiel. Da erzählt ein junger Mann, singt ein Lied, das ihm der Vater immer vorgesungen hat. Eigentlich eine ganz intime Begegnung, Erinnerung an die Jugend. Aber es ist eben dieser Vater, der diesen Jungen nie akzeptiert hat als das, was er ist. Der nämlich sensibel sein wird, der eventuell, das macht der Abend nicht eindrücklich, aber für nicht nur für Liebe zu Mädchen und Frauen zu haben wäre, sondern überhaupt für Liebe zum Menschen und für Zärtlichkeit. Das, daher kommt der Titel, ne? Also die Möglichkeit von Zärtlichkeit ist zwischen diesen sieben Jungs auf der Bühne dann auch sehr, na, ziemlich handfest greifbar. Die spielen das. Es sind keine Schauspieler, es sind einfach junge Leute aus Chile, die spielen das extrem intensiv, sind sich sehr, sehr nahe, umarmen sich auch immer wieder zwischendurch. Also da, wo das alles hingehen soll, nämlich in eine Art von neuer Männlichkeit, die all das, was der Machismo nicht zulässt, tatsächlich dann endlich zulässt, das ist sehr, sehr intensiv und sehr eindrucksvoll gespielt und eine sehr würdige Fortsetzung dieses Mädchenabends von vor ein paar Jahren. Das ist ein sehr, sehr, sehr aufregender Abend. Ist bis, glaube ich, 21. September zu sehen in Recklingen. In Essen.
Bei der Ruhrtriennale. Die Möglichkeit von Zärtlichkeit von Marco Layera und seiner chilenischen Theatertruppe La Resentida. Michael Lages, ich danke Ihnen.
Gern geschehen.
Vor einem Jahr ist die iranische Kurdin Mahsa Amini in der Haft gestorben. Ihr Tod hat eine große, lange Protestwelle ausgelöst. Die Machthaber haben die Proteste gewaltsam niedergeschlagen. Viele Frauen und Männer sitzen seitdem im Gefängnis oder sind verschwunden. Wir haben immer wieder hier im Deutschlandfunk Kultur darüber berichtet. Und heute nun, am ersten Todestag, wurden die mutigen iranischen Frauen gewürdigt, und zwar in Potsdam mit der Auszeichnung des diesjährigen M100 Media Award. Aus Potsdam unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter.
Den Potsdamer M100 Media Award hat heute Abend die iranische Protestbewegung Women Life Freedom verliehen bekommen. Stellvertretend für die ganze Bewegung hat ihn die iranische Frauenrechtsaktivistin Shima Babaoui entgegengenommen. Sie lebt seit 2 Jahren im belgischen Exil. Die 29-jährige, aus Teheran stammende Architekturstudentin kämpft seit 2017 für die Gleichberechtigung der Frauen und protestiert gegen den Kopftuchzwang des Mullah-Regimes. Dafür wurde die junge Frau mit Einzelhaft im berüchtigten Evin-Gefängnis bestraft. Der M100 Media Award, sagt Shima Babaoui, würde alle Frauen ehren, die sich im Iran für Gleichberechtigung einsetzen, gegen den Kopftuchzwang und das brutale Regime kämpfen.
Ja, natürlich ist das ein wichtiges Signal. Das zeigt dem Regime, dass unsere Stimmen nicht überhört werden. Es macht deutlich, dass der breiten Bevölkerung zugehört wird, dass deren Stimme wahrgenommen wird. Und es gibt den Menschen im Iran Mut und Zuversicht. Und es ist doch eine Würdigung ihres Kampfes.
Der Tod löste letztes Jahr eine große Protestwelle aus. Nach unabhängigen Schätzungen wurden dabei mehr als 500 Menschen getötet und mehr als 20.000 festgenommen. Es wurden 100 Todesurteile ausgesprochen, von denen 7 bislang vollstreckt wurden. Der undotierte M100 Media Award versteht sich als Preis der europäischen Presse, mit dem nach Angaben der Preisstifter Persönlichkeiten geehrt würden, die sich für demokratische Werte einsetzen. Die Laudatio hielt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. In einer emotionalen Zeremonie zeigte sie ihre Bewunderung für die mutigen iranischen Frauen, die sich durch das Mullah-Regime, die Sittenpolizei, nicht einschüchtern lassen würden.
Zum ersten Mal sind Frauen im Iran sowohl auslösender Funke als auch treibende Kraft einer Revolution. Und ich verneige mich vor dem Mut der iranischen Frauen, die die Protestzüge noch vor den Männern anführen. Der Mut der jungen Mädchen, der Teenager, die ihre Schleier auf offener Straße verbrennen, ist zutiefst beeindruckend. Sie setzen ihre jungen Leben aufs Spiel, weil sie sich Freiheit und eine bessere Zukunft wünschen.
Die Bewegung im Iran lasse sich nicht mehr aufhalten, so von der Leyen weiter. Es gebe keinen Weg zurück. Und von der Leyen unterstrich, dass alle Staatsbeamten zur Verantwortung gezogen werden müssen, die für Folter, Tötungen und Todesurteile verantwortlich seien.
Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben Sanktionen gegen 204 Personen und 34 Einrichtungen erlassen, die für das brutale Vorgehen gegen die friedlichen Proteste verantwortlich sind. Wir haben ihre Vermögen eingefroren, wir haben Einreiseverbote in die Europäische Union ausgesprochen, wir haben alle Exporte von Technologie untersagt, die zur Überwachung und Unterdrückung der Menschen verwendet werden können und vieles mehr.
Das iranische Regime misshandle aber nicht nur sein eigenes Volk, sondern helfe auch Russland mit der Lieferung von Kamikaze-Drohnen, auch die Menschen in der Ukraine zu terrorisieren, so von der Leyen weiter. Letztes Jahr wurde das ukrainische Volk mit dem M100 Media Award ausgezeichnet. Weitere Preisträger waren unter anderem Alexei Nawalny, das französische Satiremagazin Charlie Hebdo oder Denis Yücel. Auf der Preisverleihung heute Abend im imposanten Orangerie-Schloss im Parc Sanssouci hat die iranische Frauenaktivistin Shima Babouhi noch einmal betont, die Revolution stoppe nicht. Man werde sich nicht einschüchtern lassen. Und wenn sie kein freies und demokratisches Iran erleben würde, dann eben die nächste Generation.
Es geht bei unserem Kampf um die Gleichberechtigung und das Recht, dass man sich kleidet, wie man will. Wenn Frauen gerne mit Hijab herumlaufen wollen, dann sollen sie das tun, aber ohne Zwang. Wir wollen unsere Rechte als Frauenrechte gewahrt wissen.
Bereits in jungen Jahren, Shima Babouhi war gerade mal 14, da wurde sie das erste Mal von der Sittenpolizei verhaftet, weil sie ihr Haar offen, kein Kopftuch getragen hatte, erzählt sie. Im Gespräch gegenüber Deutschlandfunk Kultur hat sie nochmal deutlich gemacht, auch in Richtung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass die Sanktionen gegenüber dem Mullah-Regime noch weiter verschärft werden müssten.
Ich möchte, dass der Druck seitens Deutschlands und der EU auf die Islamische Republik wegen dieser Menschenrechtsverletzung größer wird. Systeme wie die Islamische Republik verstehen nur eine Sprache, und zwar die von Sanktionen und Druck.
Schweigen, diese Zeiten, ergänzt Shima Babouhi am Ende noch, seien im Iran für immer vorbei.
Die Preisverleihung des M100 Media Award. Ein Beitrag war das von Christoph Richter, unserem Brandenburg-Korrespondenten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau.
In Berlin ist heute Abend der große deutsch-französische Medienpreis vergeben worden. Preisträger sind in diesem Jahr der Schriftsteller und Übersetzer Georges Arthur Goldschmidt und die Autorin Leila Slimani. Der Preis wird an Persönlichkeiten vergeben, die sich um die Verständigung zwischen beiden Ländern verdient gemacht haben.
Der 95-jährige Georges Arthur Goldschmidt ist einer der bedeutendsten noch lebenden Zeitzeugen des Holocaust. Der deutsch-französische Autor und Übersetzer musste während der NS-Zeit aus Deutschland fliehen. Er hat zeitlebens gegen das Vergessen angeschrieben und die historische Verantwortung Deutschlands und das Verbrechen des Antisemitismus in all seinen Konsequenzen beschrieben. Die 41-jährige Star-Autorin Leila Slimani gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen Frankreichs. In ihren Büchern beschäftigt sie sich unter anderem mit der französisch-marokkanischen Geschichte und ihren Auswirkungen.
Uli Haug berichtete: Neben dem großen deutsch-französischen Medienpreis wurden auch Journalistenpreise in 5 Kategorien verliehen. Gewonnen hat unter anderem ein Film über Femizide und Gewalt gegen Frauen in Deutschland, Frankreich und Spanien. Die Vorbereitungen für den Abriss des historischen Generalshotels auf dem Gelände des Berliner Flughafens BER haben begonnen. Ein Sprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sagte, die Schadstoffuntersuchungen und die Sicherung von erhaltenswerter Ausstattung seien abgeschlossen. 2011 hatte der Bund entschieden, dass das Gebäude einem neuen Regierungsterminal weichen soll. Seit langem gibt es Widerstand gegen die Pläne für den Abriss des Generalshotels. In dieser Woche setzten sich alle 6 Fraktionen des Brandenburger Landtags für den Erhalt des Gebäudes ein. Dort wurden bis 1990 Staatsgäste der DDR empfangen. Mehr als 20 Jahre dauert der Urheberrechtsstreit zwischen dem Musikproduzenten Moses Pelham und der Elektropop-Gruppe Kraftwerk schon. Nun hat der Bundesgerichtshof den Gerichtshof der Europäischen Union um Klärung gebeten. Pelham und Kraftwerk streiten sich um eine 2-sekündige Rhythmussequenz des Kraftwerkstücks Metall auf Metall, die der Produzent Pelham im Song Nur Mia von der Hip-Hop-Sängerin Sabrina Setlur verwendete. 1997 war das. Max Bauer.
Von 2002 bis 2021 war das Sampling von Moses Pelham eine Urheberrechtsverletzung. Seit 2021 gibt es aber neue Regelungen des Urheberrechts. Das Sampling, bei dem Musiker fremde Töne für die eigene Musik nutzen, könnte ein sogenanntes Pastiche sein. In der Kunst gibt es das Pastiche. Ein Künstler macht ein anderes Kunstwerk nach, und zwar so, dass es jeder merkt. Doch was ist da rechtlich erlaubt und was nicht? Das muss nun der Europäische Gerichtshof klären.
Mit einem offenen Brief haben sich führende Mitarbeiter des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden an die Öffentlichkeit gewandt. Darin schreiben Schauspieldirektor Wolfgang Behrens und die Dramaturgin Annika Bardos von einer Krise an ihrem Haus und fordern den Rücktritt des geschäftsführenden Direktors. Mit Holger von Berg sei eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Behrens und Bardos werfen ihm vor, Mitarbeiter zu tyrannisieren und grundlegende Aufgaben seines Geschäftsbereiches zu vernachlässigen. Die Folgen seien unter anderem Kündigungen und negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Belegschaft. Der Brief sei im Namen und mit Zustimmung vieler betroffener Kolleginnen und Kollegen verfasst worden, die sich aus Sorge um arbeitsrechtliche Konsequenzen nicht selbst äußern wollten, so die Verfasser.
Eigentlich sollte heute auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin eine Lesung stattfinden zur Anthologie Oh Boy, Männlichkeit in heute. In dieser Anthologie hat der Mitherausgeber und Autor Valentin Moritz mit literarischen Mitteln einen sexuellen Übergriff thematisiert, den er selbst begangen und gegen den Willen der Betroffenen veröffentlicht hat. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur mehrfach darüber berichtet. Als dieser Vorfall bekannt wurde und es zu heftigen Protesten kam, da hat der Kanon Verlag die Auslieferung des Buches gestoppt und das Literaturfestival hat die Lesung abgesagt. Stattdessen gab es heute Abend eine Alternativveranstaltung unter dem Titel Oh Boy, Are You Serious? Eine Bühne für AktivistInnen, AutorInnen und das Publikum. Und meine Kollegin Elena Gorges war für uns dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war das denn für eine Veranstaltung? Was genau bedeutet denn eine Bühne für AktivistInnen?
Ja, das hatte ich mich auch gefragt. Und es war ein Abend, den die Leiterin des Literaturfestivals Berlin, Lavinia Frey, zusammen mit der Betroffenen, die anonym bleibt, geplant hat. Und die Betroffene hat diese Einladung, diese Bühne genutzt, um einen Abend zu kuratieren, könnte man sagen, oder vielleicht auch zu inszenieren, der wie so ein feministisches Aufstampfen war, eine Kampfansage an den Verlag und an die Akteure des Literaturbetriebs, die sie, die Betroffene, übergangen hatten. Also die Botschaft des Abends war, damit kommt ihr nicht durch. Mhm. Das ist meine Perspektive und die könnt ihr nicht einfach übergehen und das hier ist meine Geschichte.
Wie hat sie das denn gemacht, selbst anonym zu bleiben?
Ja, natürlich dann nur über Umwege, indem sie UnterstützerInnen für sich hat sprechen lassen. Der Abend war so aufgebaut wie ein Puzzle, würde ich sagen. Am Anfang wusste man noch nicht, wohin die Reise geht. Zuerst wurde eine Audiobotschaft der aktivistischen Gruppe Keine Show für Täter abgespielt. Die hatte ja das Statement der Betroffenen am 17. August veröffentlicht und damit alles ins Rollen gebracht. Auf dem Podium saßen dann die NetzaktivistIn Jorinde Wiese, die Autorin Sandra Reichert und Ila Mägdefrau, die den queer-feministischen Blog Sanfte Zerstörung betreibt. Und alle hatten verschiedene Beiträge, die erst so ein bisschen wie ja nebeneinander gestellt wirkten, also wie so Puzzleteile, die noch einzeln herumliegen. Zum Beispiel als Jorinde Wiese die Chronologie der Ereignisse nacherzählt hat.
Im Mai 2022 wird Valentin Moritz Josie gegenüber in einem Club sexuell übergriffig. Im August 2022 kommt es in Anwesenheit einer vertrauten Person zu einem Treffen, bei dem Josie die Folgen des Übergriffs und ihre Forderungen aufzählt. Valentin Moritz lässt Josie wissen, dass er den Übergriff im Text für das Buch verarbeiten möchte.
Ja, und diese Aufzählung, die ging dann noch weiter und die wirkte im ersten Moment vielleicht so ein bisschen schulmäßig, referatsmäßig. Sandra Frey hat dann noch ein Gedicht vorgetragen, das sie aus Wut über den Fall geschrieben hatte und Ila Mägdefrau eine verkürzte Version eines Textes, den sie über den Essay von Valentin Moritz und das lyrische Ich, auf das er sich ja berufen hat, geschrieben hatte. Aber je länger die Veranstaltung ging, desto mehr wurde klar, diese einzelnen Puzzleteile, die greifen doch ineinander. Es geht hier um feministische Solidarität und es geht darum, sich das Narrativ der Geschichte zurückzuholen. Und wir sind ja schließlich in einem Literaturfestival. Also es ging wirklich um dieses Narrativ.
Also beschreiben Sie doch mal das Ineinandergreifen dieser Puzzleteile. Haben denn die Unterstützerinnen untereinander dann diskutiert oder wie kann ich mir das vorstellen?
Diskutiert wurde eigentlich weniger, was vielleicht dem geschuldet war, dass das so kuratiert war, dass die Betroffene das vorher so ausgesucht hatte und ja nicht selbst da sein konnte. Es waren viel mehr Beiträge im Sinne von ihr und das finale Puzzleteil, also der Höhepunkt des Abends, war dann ein Statement von ihr selbst. so wurde es genannt, aber mir kam es eigentlich eher vor wie ein Essay, die wütende Stimme einer, die vom Kunstbetrieb übergangen worden ist und die sich damit stellvertretend für all diejenigen sieht, denen es auch schon so ergangen ist. Ein feministischer Essay, ein anklagender Essay, der dann von Sandra Reichert vorgetragen wurde.
Mir kommt es so vor, als ob ich für die Beteiligten des Sammelbandes einfach nur ein lästiger Dorn bin. Erst als der öffentliche Druck zu groß wurde, folgten Statements und Einsichten. AutorInnen, die sich in ihrer eigenen sogenannten kritischen Männlichkeit lieber weiterhin selbst umkreisen und schauen, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen. Der Standard an Männer kann nicht so gering sein, dass aus einer Reflexion von Verhaltensweisen ein Konzept entsteht, dem zugrunde Männer sogar in einer Krise stecken würden und die nun fortan Applaus erwarten, wenn sie das Nötigste tun. Es ist zu einfach, im neoliberalen Takt der Selbstbeschau zu tanzen.
Ja, und wenn man wirklich Männlichkeit hinterfragen will, so der Text bzw. die Betroffene weiter, dann müsse man das eigene Ego wegschieben, lernen zu verzichten, lernen Verantwortung zu übernehmen, lernen zuzuhören, lernen unbequeme Situationen auszuhalten. Also anscheinend all das, was der Verlag und die Herausgeber von Oh Boy offenbar nicht geschafft haben.
Und jetzt Ihr Fazit, Frau Gorgis, hat dieser Abend die Debatte um das Buch ja vorangebracht oder vielleicht sogar einen Schlusspunkt gesetzt?
Also ein Schlusspunkt sicher nicht, dafür war viel zu politisch. Die Betroffenen und die Aktivistinnen haben klargemacht, dass sie sich in einer langen Reihe von übergangenen, ja in Anführungszeichen Musen sehen und dass sie diesen rein männlichen Blick, der die weibliche Perspektive oder die betroffenen Perspektive einfach so zur Seite schiebt, dass sie den nicht länger hinnehmen wollen und dass sie sich mit ihrem feministischen Kampf, also das Wort ist mehrmals gefallen, es war also ein sehr politischer Abend, noch am Anfang befinden. Ich finde, der Abend hat so eine Ahnung davon gegeben, was alles möglich ist, wenn nicht jeder für sich alleine kämpfen muss, sondern wenn da wirklich diese Solidarität aus dem Netz in diesen Raum getragen wird. Es waren auch sehr viele junge Menschen da, also ich glaube, da ist was in Bewegung.
Oh Boy, Are You Serious? Eine Bühne für AktivistInnen, AutorInnen und das Publikum beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Wir haben es gehört, ein feministisches Aufstampfen. Elena Gorgis, Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Coco Chanel in armen Verhältnissen, wie es so heißt, wurde sie in einem kleinen Städtchen an der Loire 1883 geboren. Einen Hutladen hat sie als junge Frau eröffnet, dann erste Kleidungsstücke entworfen und genäht. 1926 war ihr kleines schwarzes Kleid so erfolgreich, dass die amerikanische Vogue das Kleid analog zu dem beliebten Automodell als Ford der Kleider bezeichnet hat. Und dann ging es aufwärts, steil, erfolgreich. Sie hat ein Imperium geschaffen. Sie wurde zur Modeikone des 20. Jahrhunderts. Das Londoner Victoria & Albert Museum widmet Coco Chanel nun eine große Ausstellung, Gabrielle Chanel Fashion Manifesto. Christine Heuer über eine starke Frau, über starke Mode und eine starke Ausstellung.
Dior, McQueen, Mary Quant, alle hatten sie ihre eigene Ausstellung im Victoria & Albert Museum. Nun endlich auch Coco Chanel. Die Show zeigt mehr als 200 Stücke aus der Werkstatt der berühmtesten Modedesignerin aller Zeiten. Tages- und Abendkleider, das kleine Schwarze und natürlich das Chanel-Kostüm in mannigfaltiger Ausführung. Die gesteppte Lederhandtasche, den Slingpump mit Zehenkappe und Fersenriemen, Chanel Nummer 5 im unverwechselbar schlichten Flakon. Alles Klassiker, unverwüstlich seit vielen Jahrzehnten. Alles typisch Chanel. Aber was genau ist typisch Chanel?
What she became particularly known for was this very kind of pared back, modern, minimal way of dressing.
Sie wurde berühmt für ihren abgespeckten, modernen, minimalistischen Kleidungsstil, der auf Bewegungsfreiheit und Bequemlichkeit setzt, sagt Ausstellungskuratorin Stephanie Wood.
Which really kind of prioritized ease of movement and comfort for the wearer.
Die Show Gabrielle Chanel Fashion Manifesto konzentriert sich auf das Werk Coco Chanels und lässt es chronologisch Revue passieren. Ihre Anfänge als Modistin in Paris und in den mondänen Seebädern Deauville und Biarritz. Leichte, weichfallende Stoffe, vorwiegend in Schwarz-Weiß und Beige. In den 1910ern sagt sie mit bequemen Schnitten dem Korsett den Kampf an.
She was very unhappy with the garments that she came across, and so she started designing herself.
Sie war unglücklich über die Kleidung, die sie sah, also fing sie selbst an zu entwerfen. Sie hatte ein echtes Bedürfnis, sich selbst anders zu kleiden und elegant die Herausforderungen für Frauen in ihrer Zeit zu überwinden.
It's really this desire to dress herself differently and to kind of push forward sartorially through the challenges that women were facing at that time.
Jersey, Baum und Schurwolle, Stoffe aus der Herrenbekleidung erstmals in der Haute Couture für Damen. Damit baut die Näherin aus ärmlichen Verhältnissen in den 20er und 30er Jahren in Paris ihr Modeimperium auf.
One of the things that she becomes most famous for is popularizing very practical fabrics such as jersey.
Sie benutzt praktischen Jersey, wie er sonst für Herrenunterwäsche verwandt wird, und etabliert ihn in der Damenmode. Oder Tweed, den man aus dem britischen Sport kannte. Tweed-Anzüge trug man beim Reiten oder auf der Jagd. Chanel nimmt diese Chiffren aus der Männerkleidung und baut sie in die Damenmode ein.
Riding and hunting in your tweed suit. And again, she's kind of incorporating these kind of codes of menswear into tailored womenswear.
Das Damenkostüm aus Tweed stammt aus Chanels zweiter großer Schaffensperiode ab Mitte der 50er Jahre. Die Ausstellung zeigt Dutzende Exemplare. Darunter Modelle aus dem Besitz berühmter Schauspielerinnen. Coco Chanel litt keinen Mangel an namhaften Kundinnen.
Lauren Bacall, Jean Moreau, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich.
Lässig elegant wie Chanels Mode präsentiert das V&A die ihr gewidmete Ausstellung. Alles ist schlicht und schnörkellos. In gut ausgeleuchteten Glaskästen tragen Schneiderpuppen die Kleidungsstücke. Das älteste eine Matrosenbluse von 1916, das jüngste ein golddurchwirktes Abendkleid aus weißem Seidenchiffon. Es stammt aus Chanels letzter Kollektion, die im Januar 1971 präsentiert wurde, zwei Wochen nach ihrem Tod. Dazwischen das erste kleine schwarze von 1919, so tragbar wie am ersten Tag.
Honestly, it's over 100 years old and everybody could wear it today. It's incredibly modern.
Erst gegen Ende der Ausstellung wird es etwas üppiger. Mit einem Nachbau der berühmten Wendeltreppe, die Chanel-Mannequins bei Präsentationen in ihrem Pariser Atelier hinabschwebten. Im V&A bevölkern sie Schneiderpuppen in ausgewählten Roben. Spätestens hier fühlt sich die Schau so beschwingt an wie ein Walzer. Gabrielle Chanel, Fashion Manifesto, ist ein Fest fürs Auge. Wer die Frau war, die all diese Schönheit entwarf und damit überaus reich wurde, beantwortet die Ausstellung jedoch nur beiläufig. Das passt zu ihrem ganz aufs Werk fokussierten Konzept. Mit einer Ausnahme. In den 40er Jahren kollaborierte Coco Chanel kurzzeitig mit den deutschen Besatzern und fiel bei den Franzosen in Ungnade. Diesem unrühmlichsten Abschnitt in ihrer Biografie widmet das Victoria and Albert Museum ein eigenes Kapitel. Die Designerin zog sich für fast 10 Jahre zurück. Danach legte sie ein fulminantes Comeback hin. Warum? Wurde sie im hohen Alter gefragt. Chanels Antwort, weil Christian Dior eines Abends beim Dinner gesagt habe, eine Frau könne niemals ein großartiger Couturier sein.
Coco Chanel im V&A im Victoria and Albert Museum in London. Christine Heuer berichtet. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Lotta Wieden.
Darf die das? Fragt Sandra Kegel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darf eine Autorin, die 1992 in Ludwigsburg zur Welt kam, also tief im Westen sozialisiert wurde, einen Roman schreiben, der in den 70er Jahren in Dresden spielt? Einen Roman, der von Stasi-Verfolgung, DDR-Schulspeisung, Fluchtgedanken, Verrat und junger Liebe erzählt? Solche Fragen, so Kegel, beschäftigten derzeit den deutschen Literaturbetrieb. Anlass zum einen: der Debütroman Gittersee, erschienen bei Fischer, geschrieben von Charlotte Gneuss. Anlass zum zweiten: eine, Zitat, Mängelliste, die der prominente ostdeutsche Schriftsteller Ingo Schulze nach der Lektüre von Gittersee zusammenstellte, für Verlagszwecke. Die Liste beschreibt Dinge, die im Roman auftauchen, die es aber in der DDR nicht gab. Plastiktüten hießen Plastetüten und Schulhausmeister verkauften in der Pause keine Brötchen, weil sie sonst Kleinunternehmer gewesen wären. Die Beanstandungen, meint Sandra Kegel in der FAZ, haben nicht die Qualität, den Roman zu beschädigen, sie werfen vielmehr die Frage auf, ob sie überhaupt den Goldstandard eines Romans treffen. Ob also die Frage, war das damals in der DDR nun genau so oder war es das nicht, die richtige ist, um die Qualität von Literatur zu beurteilen. Was die FAZ Schulze aber vorwirft, ist, dass die Mängelliste 5 Tage vor der Bekanntgabe der Shortlist für den Deutschen Buchpreis in die Hände der Jury gelangte. Warum und mit welcher Absicht, erfahren wir nicht. Bleiben wir beim Osten. Frauen in Landschaften heißt der neue Dokumentarfilm von Sabine Michel, der dieser Tage in die Kinos kommt und von Cornelius Pollmer in der Süddeutschen Zeitung nahezu zärtlich besprochen wird. Der Film stellt vier ostdeutsche Politikerinnen vor: Anke Domscheit-Berg von den Linken, Manuela Schwesig, SPD, Yvonne Magwas, CDU und Frauke Petri, ehemals AfD. Michel erzähle gewohnt zurückhaltend, schreibt Pollmer, und zeige lieber, statt dauernd zu urteilen. So leise der Film beginne, so unbedingt verdiene er jegliche Beachtung. Währenddessen resoniert der Berliner Tagesspiegel über die Zulässigkeit des Auftritts von Anneli Trepko in der Staatsoper Unter den Linden. Und die Welt ruft mit Dirk Schümer der AfD, speziell Alice Weidel, hinterher: Wer nicht begreift, dass Deutschland durch die Niederlage von Hitler und seinen Anhängern überhaupt erst seine Existenzberechtigung zurückerhielt, sollte offenlegen, wie man sich ein Deutschland ohne den nationalsozialistischen Kollaps vorzustellen hätte. Der 8. Mai 1945 sei für alle Zeit ein deutscher Feiertag, weil, in den Worten Thomas Manns und Willy Brandts, die alliierten Sieger nichts zerstören konnten, was Hitler nicht vorher schon restlos kaputt gemacht hatte. An ein anderes Datum erinnern Süddeutsche und Taz: die Ermordung der Iranerin Jina Mahsa Amini vor knapp einem Jahr. Kurz vor dem Jahrestag habe die Islamische Republik eine neue Offensive gegen Frauen und Feministinnen begonnen, schreibt die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour in der SZ. Neue drakonische Strafen treffen renitente Frauen ebenso wie die wachsende Schar ihrer männlichen Unterstützer. Viral, schreibt Amirpour, ging etwa das Video des Beach-Soccer-Spielers Said Piramun, der die Handbewegungen des Haareabschneidens machte, nachdem er ein Tor geschossen hatte. Wo aber kommt diese rituelle Geste her? Sie reiche, so Amirpour, zurück in die vorislamische Zeit und tauche schon im persischen Nationalepos, dem Königsbuch des Firdausi, auf, entstanden um 1000 nach Christus. Aus Wut und Trauer über den ungerechten Tod ihres Mannes schneidet sich die schöne Farangis die Haare ab und legt sie auf dessen Grab. Eine Parallele zu biblischen Texten zitiert Amirpour ebenfalls. Sie handelt von König Samson, der aus allen Schlachten gegen die Philister als Sieger hervorgeht, weil seinen Haaren magische Kräfte innewohnen. Um ihm diese Macht zu nehmen, wird er von seinen Gegnern geschoren. Doch Haare wachsen nach, und mit ihnen kommt die Macht zurück.
Der Blick in die Feuilletons von Lotta Wieden. Und das war es, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.